Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung und die netten Worte gerade. Ich bin hier, um über virtuelle Realität zu reden und dabei geht es natürlich um die Wirklichkeit. Es geht um die Wirklichkeit, betrachtet aus der Perspektive ihrer digitalen Produzierbarkeit. Virtuelle Realität ist ja im Grunde nichts anderes als der Begriff, den wir für diese Form von Wirklichkeiten angefangen haben zu benutzen. Darf ich kurz fragen, wer von Ihnen tatsächlich eigene empirische Erfahrung hat mit sowas wie Oculus Rift, mit irgendwelchen Interfaces, mit denen man virtuelle Realitäten ausprobieren kann? Hat das schon mal jemand gemacht? Das sind ja immerhin einige, nicht die Ältesten im Raum. Wir haben es eben schon gehört, virtuelle Realitäten oder Technologien der virtuellen Realitäten begegnen uns im Bereich von Games. Klar, das ist ein der vielleicht momentan mit spannendsten Bereiche, aber auch in Forschung, Technik, Medizin und Militär. Ich muss Sie von vorne weg enttäuschen. Ich bin Philosoph von Hause aus, kein Ingenieur, kein Informatiker. Mich interessieren nicht die Geräte und nicht die Technik. Mich interessiert die Idee, die sich damit verbindet. Und damit dann Fragen wie, was bedeutet die Entstehung virtueller Realität? Wie ist das Verhältnis von virtueller zu natürlicher Wirklichkeit zu verstehen? Was ist dann überhaupt virtuelle Realität? Ein, wenn ich das zentrale Problem aus philosophischer Sicht, ist die Frage des ontologischen Status virtueller Realitäten. Stellt so etwas wie eine virtuelle Realitätsumgebung eine Wirklichkeit zweiter Ordnung dar? Ist sie ein Derivat unserer normalen Realität? Ist sie tatsächlich mehr Schein als Sein? Aber beachten Sie das Fragezeichen. Mein Programm für die nächste ungefähr dreiviertel Stunde, ich verrate Ihnen alles vorher. Ich hoffe, Sie gehen da nicht. Im ersten Teil werde ich im Anschluss an einen Versuch einer ersten Annäherung an Begriff und Phänomen von virtueller Realität in durchaus kritischer Absicht Ihnen zwei verschiedene, typische, allerdings sehr zugespitzte Positionen vorstellen, wie man mit der Idee virtueller Realität umgehen kann. Ein sehr technikfreundliches, technophiles Szenario der virtuellen Realität als einer Form von Überbietung der natürlichen Wirklichkeit und ein entsprechend dann technikkritisches, kulturpessimistisches Bild der virtuellen Realität als einer Welt des bloßen Scheins. Die Diskussion soll dabei dann am Ende so ungefähr ergeben, dass die virtuelle Realität eben weder als Überbietung noch als Unterbietung, wenn Sie wollen, oder als Konkurrent der Wirklichkeit zu verstehen ist, sondern als eine eigenständige Form, als eine Perspektive Wirklichkeit wahrzunehmen. Ich werde dann im zweiten Teil ausführen, wie man diese Wirklichkeitswahrnehmung meiner Ansicht nach sinnvoll beschreiben kann. Das läuft dann auf so eine These über ästhetische Welterschließung am Schluss hinaus. Einer meiner Lieblingsphilosophen, Ludwig Wittgenstein, hat einmal geschrieben, es sei schwer, am Anfang anzufangen und nicht zu versuchen, weiter zurückzugehen. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen und gehe jetzt weiter zurück mit Ihnen, nämlich nach Lascaux, wo vor ungefähr 20.000 Jahren Vorfahren von uns begonnen haben, eine gewaltige Höhle, und ja nicht nur in Lascaux, aber Lascaux mag jetzt stellvertretend für alle Höhlen dieser Art stehen, eine gewaltige Höhle Schritt für Schritt über Generationen hin auszumalen. Welche Bedeutung die Malerei für die damaligen Menschen hatte, wissen wir nicht und werden wir nie wissen, weil wir eben nur die Bilder haben und keine erläuternden Texte oder andere Artefakte, die uns das helfen könnten, endgültig zu dechiffrieren. Und zu behaupten, dass das, was wir in solchen Höhlen erleben können, irgendwas mit virtueller Realität zu tun haben könnte, geht vielleicht zu weit, obwohl, wenn man sich vorstellt, wie das gewesen sein muss mit flackernden Fackeln, die auch nicht besonders hell waren, durch solche Höhlen zu laufen, sich die Bilder anzugucken im permanenten Schatten- und Lichtspiel. Da ist schon sehr viel Bewegung dann auch in diesen Bildern gewesen. Also das muss ein recht beeindruckendes Szenario gewesen sein. Die sind ja jetzt noch beeindruckend, wenn man drin ist. Da wollte ich aber gar nicht drüber reden. Das ist der Anfang, der jetzt zu weit zurückgeht. 2500 Jahre von hier zurück hat Platon sein Höhlengleichnis aufgeschrieben. Und das kennen Sie bestimmt alle. Oder wenn nicht, dann ganz kurz nur. Also Platon sagt, stellt euch vor, wir Menschen leben alle in einer Höhle. Und zwar so positioniert, dass wir mit dem Rücken zum Höhlenausgang stehen. Und alles, was wir von der Welt sehen, sind Projektionen von Schatten auf die Wand uns gegenüber. Das ist alles. Mehr sehen wir von der Welt nicht. Und für Platon war das die Art und Weise, wie wir Wirklichkeit wahrnehmen, weil er davon ausgegangen ist, dass alle Welt um uns herum nur das Abbild einer Idee ist und die ist das Eigentliche. Das sehen wir aber nicht. Aber es ist die These vom mehr Schein als Sein. Und es ist eine Geschichte, die sehr gut taugt, um sich zumindest mit den Geschichten, die wir uns bis jetzt über virtuelle Realitäten erzählen, auseinanderzusetzen. Was ist nun virtuelle Realität überhaupt? In einer ganz allgemeinen Definition meint virtuelle Realität ja die mediale Generierung einer digitalen, künstlichen Welt. Eine Welt, die Menschen mittels technischer Apparaturen dann tatsächlich zu, in Anführungszeichen, betreten scheinen. In einer tatsächlich ausgebildeten virtuellen Realität gelänge dem Nutzer irgendwann tatsächlich die vollständige geistige und sinnliche Immersion in den digitalen Raum, dessen abstrakte Daten für den User, wie hier, die bestehen ja nur aus Nullen und Einsen und den ganzen Programms, die darauf aufgebaut sind, diese abstrakten Daten können für den Nutzer jede denkbare, jede programmierbare Form annehmen, während die äußere Hülle, unser Körper, außerhalb bleibt. Zur Entscheidung der Frage, wann wir es mit einer solchen voll ausgebildeten virtuellen Realität, die tatsächlich die Idee von virtueller Realität für mich beschreibt, zu tun haben, schlage ich Ihnen ein Gedankenexperiment vor. Stellen Sie sich vor, Sie werden in einen Zustand künstlicher Bewusstlosigkeit versetzt und dann wieder geweckt. Und in dem Moment, wo Sie nicht unterscheiden können, ob das, wo Sie sich nach dem Wecken befinden, die natürliche Wirklichkeit ist, die Sie kennen, oder eine virtuelle Welt, in dem Moment haben Sie es mit einer voll ausgebildeten virtuellen Realität zu tun. Das Szenario kennen wir, zumindest diejenigen von uns, die Science-Fiction lesen oder ins Kino gehen, relativ gut, zum Beispiel aus diesem Film Matrix. Der Film erzählt die Geschichte einer postapokalyptischen Zukunft, der ein verheerender Krieg zwischen Menschen und Maschinen vorausging, aus dem die Maschinen als Sieger hervorgegangen sind. Was die Maschinen dann gemacht haben, war, die Menschheit überleben zu lassen, aber nur als Energiereservoir. Alle Menschen, die leben, werden in künstliches Koma versetzt und dienen den Maschinen als Batterie. Und damit die Menschen das mitmachen, wird ihnen vorgegaukelt, sie wären in unserer Welt Ende des 20. Jahrhunderts. Eingelegt in Nährflüssigkeit, in permanenten künstlichen Schlaf versetzt und in eine virtuelle Realität, aus der sie keinen Ausgang finden. Was nicht ganz stimmt, weil einigen gelingt das dann und der Film nimmt dann eine quasi religiöse Wende. Natürlich sind wir heutzutage von diesem Punkt sehr, sehr weit entfernt. Das heißt aber nicht, dass das nicht interessant sei, darüber nachzudenken. Ich glaube, dass der Reiz des Virtuellen zumindest zum Teil darin liegt, dass es sich bei der Idee, die dahinter steckt, um eine solch aufladbare Vision handelt. Wir werden gleich sehen, wie sehr diese Science-Fiction-Vision von virtuellen Realitäten auch in heute wirkungsmächtige Deutung dessen, was wir vor uns haben, schon hineinreicht. vorher aber möchte ich, dass wir uns kurz vergegenwärtigen, dass wir mit dem Phänomen medialer Welten, in die wir eintauchen, sinnlich, eintauchen geistig, bereits ziemlich lange vertraut sind. Denken Sie ans Kino. Das Kino ist die größte Immersionsmaschine des 20. Jahrhunderts, vielleicht die größte, die wir erschaffen haben, bevor wir jetzt virtuelle Realitätstechniken haben. Das kennen Sie auch. Sie vergessen im Kino manchmal, dass Sie im Kino sind, weil Sie im Film sind. Das ist die Kraft des Kinos. Das tun Sie aber auch, wenn Sie ein Buch lesen. Und wenn Sie sich die Diskussion Ende des 18. Jahrhunderts anschauen, in denen der Roman, also das Medium Roman, seine Karriere begann, dann ging es zum Teil genau darum, dass Ängste da waren, dass Leser sich verlieren könnten im Roman und den Bezug zur Wirklichkeit verlieren könnten. Und deswegen der Roman als von einigen gefährlich eingestuft wurde. Was ich damit sagen will, ist nur, dass wir den Umgang mit Situationen, in denen wir unsere eigene leibliche Anwesenheit zumindest partiell medial überschreiten, schon eine ganze Weile relativ gut kennen und auch gelernt haben, damit umzugehen. Was nun virtuelle Realitäten, selbst die, die wir schon haben, ganz grundsätzlich von denen, die wir vorher kannten, unterscheidet, also vom Kino oder dem Roman zum Beispiel, ist die Tatsache, dass wir in heutigen virtuellen Realitäten, also in Games oder in Simulationen, mit der Welt, in die wir eintauchen, interagieren können. Das können Sie mit dem Roman nicht, also nur sehr selten, also mit bestimmten Formen experimenteller Literatur vielleicht, aber mit dem normalen Roman nicht. Im Kino gab es immer wieder Experimente, sowas zu machen, die sind eigentlich alle in die Hose gegangen, weil man gemerkt hat, dass der Kinozuschauer genau das nicht will, während er einen Film guckt, auch noch irgendwie was machen mit dem Film. Diese Interaktion hat nun auch eine prädigitale Vorgeschichte. Das ist mein Lieblingsbeispiel für die Vorgeschichte virtueller Welten, das taucht auch gleich nochmal auf, ist die Geschichte des Telefons. Ich habe mal behauptet, und ich würde das auch jetzt noch wiederholen, dass das Telefon die erste elektrisch generierte virtuelle Realitätsmaschine ist, die wir haben. Wenn Sie telefonieren, generieren Sie einen Hörraum, in dem Sie sich Ihre Stimme, Ihr Ohr, Ihr Mund mit jemand anderen über nahezu beliebige Entfernung hinweg treffen können. Der Grund, warum Telefonieren zu Recht im Auto verboten ist, ist der, dass Sie, wenn Sie in diesem Raum sind, sehr viel Aufmerksamkeit auf das Gespräch lenken und deswegen weniger zum Beispiel auf die Straße vor Ihnen. Und wenn Sie sich anschauen, wie das neue Telefon Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben wurde, bei Marcel Proust in der Recherche oder Benjamin hat einen wunderbaren Teil in seiner Erinnerung an die Berliner Kindheit in Berlin im 19. Jahrhundert, wo der Schrecken über die Tatsache, dass man plötzlich mit jemandem spricht und der wirklich da ist, der präsent ist, telepräsent, und man sich mit dem irgendwo trifft, manifest wird. Also das Telefon ist, glaube ich, eine virtuelle Realität, die allerdings natürlich auf einen Sinn beschränkt ist. Wie gesagt, ich komme darauf zurück. Vor dem Hintergrund dieser jetzt nur ganz kursorischen Skizze verschiedener Möglichkeiten über virtuelle Realitäten medial im weiten und im engen Sinne zu reden, möchte ich nun die zwei Positionen vorstellen, die als konträre Antipoden die zumindest philosophischen und kulturkritischen wissenschaftlichen Diskurse über virtuelle Realität seit 20, 25 Jahren mehr oder weniger stark mit bestimmen, die aber auf andere Art und Weise überhaupt unseren Umgang mit den digitalen Medien auch mitgeprägt haben. Die Position des Propheten und die des Skeptikers. Der Prophet feiert die Vision der Virtual Reality emphatisch als Entstehung der Sphäre des reinen Geistes. Er glaubt, und jetzt kommt eine kleine Montage von Zitaten, er glaubt, dass in der digitalen Wirklichkeit die Kräfte des Geistes die Oberhand über die rohe Macht der Dinge gewinnen. Und wir dann, ebenfalls Zitat, die blutige Schweinerei der Materie hinter uns lassen könnten. Der Prophet träumt davon, Zitat, unseren Geist in Computer zu überspielen und damit das Fleisch zu transzendieren, sodass wir in der digitalen Sphäre ewig leben. Kurz, der Prophet beschwört in geradezu religiöser Verzückung die Erschaffung eines digitalen Himmels. Letztes Zitat, hinter unseren Datenhandschuhen werden wir zu Geschöpfen aus bewegtem, farbigem Licht, das in goldenen Teilchen pulsiert. Wir werden alle Engel werden in Ewigkeit. Demgegenüber nun zeichnet der Skeptiker ein apokalyptisches Horrorszenario einer Welt, die zunächst teilweise, aber schließlich ganz im digitalen Schein aufgeht. Er glaubt, die virtuelle Realität sei ein Medium der Entwirklichung und Entkörperlichung. Er unterstellt, dass wir im Zuge der fortschreitenden Ausbreitung elektronischer Medien, Zitat, immer weiter des Gebrauchs unserer natürlichen Sinnesorgane und unseres Empfindungsvermögens beraubt werden. Das war Paul Virilio. Und jetzt, und dass die Virtualisierung, Jean Baudrillard, nur auf die Prostitution, auf die Auslöschung des Wirklichen durch sein Double zielt. Das sind Zitate, sie sind schon 20 Jahre alt. Ich habe vorgestern dieses Buch ausgepackt, ganz neu erschienen. Da steht das Gleiche nochmal drin. Von Martin Burkhardt und Dirk Höffer. Die auch im Klappentext schon sagen, die analoge Wirklichkeit wird ihre Digitalisierung zwar überleben, aber wir spüren, sie verkommt zur Schwundform, zur Schlacke ihrer selbst. Während der technophile Prophet die digital erzeugte Wirklichkeit als eine Überbietung der natürlichen Wirklichkeit charakterisiert, erscheint sie dem kulturpessimistischen Skeptiker im Sinne einer bloßen virtuellen Realität als Wirklichkeit zweiter Ordnung eben. Und da lässt ja Platons Höhle schon grüßen. Die Positionen könnten zumindest auf den ersten Blick kaum konträrer sein. Ihre Beschreibung der virtuellen Realität allerdings sind einander ähnlicher, als man es meint. Und deswegen passt dieses Bild, was ich hinter mich habe werfen lassen gerade, auch auf beide. Einig nämlich sind sich Prophet und Skeptiker darin, dass die virtuelle Realität eine kategorisch neue Form einer immateriellen Wirklichkeit darstellt, die unsere natürliche Umwelt mitsamt unserer eigenen körperlichen Verfasstheit transformieren wird. Der virtuelle Raum erscheint in diesem von Propheten und Skeptiker geteilten Bild gleichsam als mediale Realisierung einer ebenso kollektiven wie globalen Res Cogitans, Sphäre des Geistes, der wir uns schlechterdings nicht entziehen können. Und das kann man dann eben begrüßen oder beklagen. Ich halte, um das vorwegzunehmen, beide Thesen für grundfalsch. Und ich will mich gar nicht lange damit aufhalten, diese Thesen im Einzelnen oder die Beschreibung, die ich zitiert habe, zu diskutieren. Ich will aber kurz zeigen, was an der von Prophet und Skeptiker geteilten Diagnose falsch ist. Und dann, wie man die virtuelle Realität und ihre Bedeutung stattdessen besser und meines Erachtens sinnvoller beschreiben kann. Für Prophet und Skeptiker, das hatte ich gesagt, ist digital produzierte Wirklichkeit durch Virtual Reality Technologien eine Wirklichkeit jenseits von Materialität. Und natürlich ist es richtig, dass es sich bei virtuellen Welten im engeren Sinne, also bei denen, die es mit digitaler Technologie zu tun haben, auch in ihrer bereits realisierten Form, um Räume handelt, die einerseits ausschließlich aus Daten zu bestehen scheinen, und Daten sind flüchtig, und in denen wir andererseits einzig in der Form sinnlicher und mentaler Prozesse einer symbolischen Interaktion mit diesen Daten telepräsent sind. Und auch das sieht erstmal nicht nach harter Materie aus. Nehmen wir also an, Sie laden sich aus dem Google Play Store das Virtual Reality Game Auto versus Zug hinunter. Schon mal gespielt? Okay. Stecken Ihr Smartphone in Ihre Datenbrille, nehmen die Steuerung in die Hand und fahren los. Dann wissen Sie natürlich, die Straße vor Ihnen ist nicht echt. sondern eine dreidimensionale Projektion auf die Gläser ihrer Brille. Und sie interagieren auch nicht mit einem Auto, sondern mit einem digital generierten Modell eines Autos. Prophet, wie auch Skeptiker, und nicht nur sie, folgern nun, dass der digitale Raum eine nicht materielle Umgebung darstellt, in der wir dann auch nur nicht materiell agieren. Ich glaube, der Fehlschluss ist doppelt, deswegen habe ich, und ich habe ihn immaterialistischen Fehlschluss genannt. Der Fehler beruht einerseits auf einem Missverständnis der Prozesse, welche virtuelle Realitäten erzeugen, und andererseits auf einem Missverständnis der Aktivitäten, die wir in virtuellen Realitäten ausführen. Falsch ist im ersten Fall, also der Unterstellung, dass was wir da hätten, wäre ein immaterieller Raum, schon die Vorstellung, dass die digitale Wirklichkeit, mit deren Daten wir interagieren, auch ausschließlich aus diesen Daten bestünde. Richtig ist vielmehr, dass Daten immer erst maschinell erzeugt werden müssen und dann permanent maschinell weiter prozessiert werden müssen. Immer die Immaterialisierungstendenzen kann nur der virtuellen Realitäten unterstellen, der die Tatsache ignoriert, dass die ganze Zeit permanent Rechenmaschinen und das heißt schließlich hochgradig materielle Dinge am Werk sind. Sowohl die prophetische Beschwörung virtueller Welten als digitales Paradies, als auch die skeptische Befürchtung des Verschwindens der Wirklichkeit im digitalen Schein speist sich zum Teil aus impliziter Ignoranz der Hardware gegenüber, mit der wir es zu tun haben. Das zweite Missverständnis, ich hatte schon gesagt, betrifft uns und die Art und Weise, wie wir in digitalen Räumen interagieren. Der Fehler besteht hier darin, dass wir aus der Tatsache, dass wir innerhalb virtueller Räume ausschließlich mit Daten interagieren, folgern, dass wir hier rein geistig und also nicht körperlich agieren würden. Stimmt aber nicht. So sieht's aus, wenn man in virtuellen Welten unterwegs ist. Das ist nicht besonders geistig. Das ist eine hochgradig technische Umgebung, zu der man sich selber macht. Wie dem ersten Missverständnis ein reduktionistisches Bild der Prozesse, welche virtuelle Realitäten erst generieren, zugrunde liegt, beruht das zweite Missverständnis auf einem hochgradig irreführenden Bild vom Körper. Einem Bild, in dem verdeckt bleibt, dass auch das mediale Handeln, dass auch virtuelle Kommunikation eben nicht ohne Körper auskommt. Selbst unter den Bedingungen einer weitergedachten Utopie, wenn es am Ende nur noch Hirnströme sind, die virtuelle Realitäten erzeugen, dann wären es immerhin noch Hirnströme. Und auch die sind Teile unseres Körpers. Ohne Hirn kein Hirnstrom. Hinter mir übrigens eine Abbildung aus einem Artikel mit der Überschrift Forget Virtual Reality Headsets. Anlässlich eines Experiments, was Mediziner im letzten Jahr mit einem Epilepsie-Patienten gemacht haben, denen es gelungen ist, über diese Apparatur beim Patienten ohne dessen Willen Erinnerungsbilder hervorzurufen. Also, das kann schon klappen mit den Hirnströmen irgendwann. Neben der Ignoranz gegenüber der Bedeutung von Hardware für die Generierung digitaler Wirklichkeiten ist die Ignoranz gegenüber der Beteiligung des Körpers eben der zweite wichtige Punkt, der zusammen den starken Positionen von Propheten und Skeptikern zugrunde liegt. Und in abgeschwächter Form finden Sie diese Unterstellungen nicht nur bei Propheten und Skeptikern. Die prophetische Vision einer möglichen Aufhebung im hegelschen Sinne des menschlichen Lebens im digitalen Raum transportiert mehr oder weniger ein durchaus verbreitetes Zerrbild über die biologische Verfassung des Menschen. Und ich meine den im Zug der Popularisierung von Erkenntnissen der biologischen Forschung in der Folge von Watson und Crick entstandenen Glauben, der Menschen sei einfach ein Resultat genetischer Kodierung. Wenn aber der Mensch angemessen und hinreichend als Resultat genetischer Programmierung seiner DNA beschrieben werden könnte, warum sollte er dann, so der Kurzschluss, nicht auch mittels eines digitalen Codes rekonstruierbar sein? Es ist also dann die mögliche Übersetzung des genetischen Codes in einen binären, der quasi religiöse Prophet dann wiederum als Sieg des Geistes über die Materie feiert. Da sitzt der Prophet dann einem allzu schlichten Glauben, glaube ich, an einen genetischen Determinismus auf, der ihn am Ende dann zu einem Rückfall in einen kartesianischen Dualismus verführt, das heißt in die Trennung von Geist und Körper, als wäre das so einfach möglich. Was aber ist nun die Realität des Virtuellen? Ich hatte ja versprochen, dass ich auch dazu was sage. Zunächst können wir die allgemeine Definition, die ich eingangs gegeben habe, für den spezifischen Fall von virtueller Realität im engeren Sinn jetzt nochmal ergänzen. Wir haben es im Fall von virtuellen Realitäten im engeren Sinn mit einem digitalen Raum zu tun, der aus einer maschinell erzeugten und permanent prozessierten Datenmenge besteht, mit der wir einzeln oder gemeinsam interaktiv und unter Einsatz leiblicher Tätigkeiten kommunizieren können. Selbst wenn wir nun konzidieren, dass dieser Raum ebenso materiell ist wie unsere Interaktion mit seinen Daten, selbst wenn Sie mir das also zugeben und damit die erhoffte oder befürchtete radikale Auf- oder Ablösung der natürlichen Umwelt im digitalen Schein ausbleiben wird, bleibt natürlich ein gewissermaßen gemäßigter, aber dennoch grundsätzlicher Zweifel daran, wie real die virtuelle Realität denn in Wirklichkeit ist. Das heißt, die eingangs gestellte Frage, ob wir es bei digital erzeugten Formen von Wirklichkeit nicht als medial generierten, zugleich Materialität hin und her eben bloß mit virtuellen Realitäten zu tun haben. Die Achterbahn zwischen den Häusern hier, auf der Sie in dem hinter mir gezeigten Spiel fahren könnten, die gibt es schließlich auch nicht wirklich. Die Frage ist, was hier wirklich heißt. Mit dieser Frage betreten wir nun die Arena der philosophischen Diskussion um den ontologischen Status virtueller Welten. Angelegt ist die Diskussion bereits im Begriff Virtual Reality, zumindest dann, wenn wir den Terminus virtuell so, wie wir es fälschlicherweise immer mal wieder tun, verwenden, nämlich als potenziell. Also, wenn wir meinen, eine virtuelle Wirklichkeit sei so etwas wie eine nur mögliche Wirklichkeit und die wäre dann ja vielleicht wirklich anders als eine wirkliche Wirklichkeit, ein bisschen weniger wirklich eben. Etwa im Sinne einer bloßen Simulation von Realität. Und tatsächlich ist ja der Bereich von Simulationen einer, der in Forschung und Entwicklung für all das, was, also außer den Games, der ist, in den wir am meisten Geld stecken, in dem wir am weitesten gekommen sind, in dem Virtual Reality Technologien am weitesten benutzt werden, zum Beispiel von Piloten hier im Bild bei der Bundeswehr während der Ausbildung, wo es ein absoluter Vorteil ist, dass die Piloten, die da sitzen, wissen, dass das, was sie fliegen, kein wirkliches Flugzeug ist und wenn sie eine Fehllandung machen, sie auch nicht wirklich sterben. Nun gibt es gute Gründe, und die will ich Ihnen nennen, dafür die Begriffe von Virtualität und Simulation auseinanderzuhalten, auch wenn die Phänomene sich nicht immer wirklich auseinanderhalten lassen. Mit Simulation bezeichnen wir einen Vorgang, in dem etwas für etwas anderes steht, als ob es das andere wäre. Das digitale Cockpit für ein echtes Cockpit zum Beispiel. Virtualität jedoch bezeichnet eine Situation, in der etwas für nichts anderes als es selbst steht. Simulierte Welten leben von ihrer Referenz zu dem Objekt, der Umgebung, die sie so gut wie möglich nachzubilden versuchen. Virtuelle Welten haben nicht, zumindest nicht notwendigerweise, eine Referenz jenseits der konkreten Situation. Natürlich können wir und tun das auch, die Techniken zur Generierung virtueller Welten wie Simulationstechniken nutzen, ohne dass wir deswegen virtuelle Realität, die Idee virtueller Realität, insgesamt als bloß simulierte Wirklichkeit missverstehen müssten. Womit uns nämlich der Eigensinn des Virtuellen notwendigerweise entgehen würde. Heutige Flugzeugsimulatoren sind digital generierte und hochkomplexe virtuelle Realitäten, die uns wie andere nicht-digitale Simulationstechniken auch in die Lage versetzen, so zu tun, als ob wir etwas täten, was wir tatsächlich nicht tun. Fliegen nämlich. Im Gegensatz dazu sind zum Beispiel Virtual Reality Games, hier Valkyrie von Eve, noch nicht lange auf dem Markt, virtuelle Umgebungen, die nichts anderes sind als diese Online-Spielwelten, die sie darstellen. Und in denen wir auch nichts anderes tun, als zu spielen. Das hat mit Simulation überhaupt nichts zu tun. Der Unterschied ist elementar und ich will den noch ein wenig an einfacheren Beispielen gewissermaßen erläutern. Denken Sie zurück ans Telefon. Ich habe ja gesagt, für mich ist das Telefon so eine sehr rudimentäre, einfache Form von virtueller Realitätsgenerator. Wenn Sie mit einem Freund oder einer Freundin telefonieren, simulieren Sie dann ein Gespräch? Nein, Sie telefonieren. Wenn Sie mit demselben Menschen skypen und also nicht nur den Hörsinn, sondern auch den Augensinn verwenden, simulieren Sie dann eine Kommunikation? Nein, Sie kommunizieren. Niemand käme auf die Idee zu glauben, wenn er mit seinem Freund, der in Amerika sitzt, oder seinem Kind über Skype kommuniziert, das hätte irgendwas mit Simulation zu tun. Dann haben wir also für zwei Sinne, Hören und Sehen, die Sache schon geklärt. Wir verwechseln nicht die Tatsache, dass wir da eine ganz normale Wirklichkeit vor uns haben, die halt nur medial generiert ist, mit Simulation. Wir stellen uns keine Realitätsfragen. Jetzt spinnen Sie das ein bisschen weiter und denken zum Hör- und zum Sehsinn noch den Tastsinn dazu. Dann können Sie also nicht nur mit jemandem reden, den Sie auch noch sehen, sondern Sie können ihn auch noch berühren. Sie können ihn umarmen, ihm die Hand geben. Ist das dann eine simulierte Umarmung? Das käme uns wahrscheinlich im Moment erstmal so in den Sinn. Das Beispiel Telefon und Skype sollte uns aber belehren, da vorsichtig zu sein. An den Hörsinn haben wir uns gewöhnt. Sehsinn, diejenigen von uns, die das praktizieren, wahrscheinlich auch schon. Wenn das mit dem Tastsinn funktioniert, werden wir das auch tun. Und dann werden wir von virtuellem Sex nicht als Simulation von Sex reden, sondern von Sex. Und der Unterschied zur Simulation ist elementar. Stellen Sie sich vor, Sie sind Soldat und bedienen eine Drohne. Im Ernstfall. Sie sitzen in Colorado, die Drohne fliegt aber über ein Camp in Afghanistan. Und Sie schießen. Und wenn Sie nicht wissen, dass das real ist und dass das eben nichts mit Simulation zu tun haben, dann haben Sie eine Macke, dann dürfen Sie das nicht machen. Das ist keine Simulationstechnik, das ist Virtual Reality, was im Militär passiert. Oder in der Medizin, wenn Virtual Reality-Technologien benutzt werden, um zu operieren. Wer da glauben würde, das hätte irgendwas mit Simulation zu tun und wäre nicht so wirklich, dem würde ich die Approbation entziehen. Wenn Sie mir das auch noch glauben, dann hätten wir den Schritt gemacht zum Sein. Dann ist vom Schein schon nichts mehr da. Wohl aber von der Angst, den Befürchtungen, was passiert, wenn mit der Perfektion digitaler Wirklichkeiten auch die Perfektion möglicher Täuschung wächst. Die Angst, dass wir uns tatsächlich im Strudel der Daten verlieren könnten. Und auch hier ist, glaube ich, die grundsätzliche Erfahrung wiederum eine, mit der Menschen in der Auseinandersetzung mit Medien und mit anderen Menschen schon immer irgendwie umgehen lernen mussten, auch wenn sie es nicht immer geschafft haben. Wo das aber nicht funktioniert, also wer glaubt, oder nein, wer vorm Fernseher sitzt und der Nachrichtensprecher sagt Guten Abend und er antwortet mit ja Guten Abend, der hat entweder noch nie ferngesehen oder einen pathologischen Schaden. Also wir sollten mit diesem Unterschied umgehen können, auch wenn wir es nicht immer tun. Der amerikanische Philosoph Michael Heim hat in einem Buch, das heißt The Metaphysics of Virtual Reality, einmal davon gesprochen, dass wir es nur mit einem ontologischen Paradigmenwechsel zu tun haben. Und ich glaube, das ist Unsinn. Wir haben es mit einem Problem der Verwendung des Begriffs Wirklichkeit zu tun, weil der letztlich entscheidende Punkt der Diskussion um den ontologischen Status virtueller Realitäten, glaube ich, die Tatsache ist, dass der kritischen Auszeichnung von digitalen Wirklichkeiten als bloß virtuellen die Opposition von medial konstruierter Realität auf der einen Seite und nicht medial konstruierter Welt auf der anderen irgendwie vorausgeht. Die müssen wir machen, wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, das ist so eine Scheinwelt. Diese Opposition aber ist zumindest schwierig. Ich glaube, sie ist eigentlich nicht haltbar. Und ich glaube, sie ist deswegen nicht haltbar, weil Wirklichkeit, Realität, mit der wir es zu tun haben, eine ist, die uns gänzlich unvermittelt. Nur ganz, also wenn überhaupt, da gibt es jetzt unter Philosophen eine Riesendiskussion, wenn überhaupt, in sehr vielen Fällen zumindest nicht zur Verfügung steht. Sehr viel von dem, was wir als Wirklichkeit, und zwar gemeinsam, wenn wir das aufschreiben würden, das ist wirklich, das ist nicht wirklich. Sehr viel von dem, was auf der Seite erscheint, das ist wirklich, ist uns nur medial zugänglich. Also mir zum Beispiel, dass sie da sitzen, weil wenn ich die Brille abnehme, sind sie weg. Ich sehe so schlecht, da bleibt nichts übrig. Das ist nun ein ganz einfaches, simples Beispiel. Niklas Luhmann hat mal den schönen Satz gesagt, alles, was wir von der Wirklichkeit wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Und er meinte damit, hat sich später korrigiert, natürlich meine ich nicht die Frage, ob meine Rosen im Vorgarten Wasser brauchen. So, da kann ich hingehen und gucken, aber dass es Krieg gibt in Syrien, wissen wahrscheinlich die meisten von uns nur aus Medien, nur medial verwirklicht und wir halten es doch unverbrüchlich für wirklich, wenn wir nicht jetzt Verschwörungstheoretiker sind. Wenn aber die Rede von Wirklichkeit als einer unvermittelten eigentlich nur wenig Sinn macht, zumindest als Gegenthese, dann macht die Opposition medial generiert ist Schein und nur unvermittelt ist nicht Schein, eben überhaupt keinen Sinn. Richtig verstanden beschreibt im Begriff virtuelle Realität, glaube ich, das Prädikat virtuell eben eine Modalität von Realität und bestreitet mitnichten, dass sie real sei. Charakterisiert ist nun diese virtuelle Modalität von Wirklichkeit erstmal durch die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Medien, mit denen wir sie generieren. Also beim Telefon, klar, und bei diesen avancierten Virtual Reality Technologien durch die entsprechenden Interfaces. So wichtig es nun eben war, die Bedeutung von Hardware für die Generierung solcher Räume zu betonen, so falsch wäre es hier zu folgern, dass virtuelle Realitäten schlicht das Werk von Computern sei. Gleichzeitig gilt, die von Rechenmaschinen prozessierte Datenmenge wird zu einer virtuellen Realität, innerhalb derer wir agieren, eben erst wenn und auch nur solange wir mit den Daten interagieren. Es gibt die Virtual Reality ausschließlich, während man sie nutzt. Wenn Sie das Headset abnehmen, verschwinden die Berge oder die Straße. Da ist nichts mehr da. Und die Frage, was ist im Computer an virtueller Realität, wenn Sie nicht die Dinge benutzen, macht überhaupt keinen Sinn. Da prozessieren irgendwelche Maschinen vielleicht noch Daten, wenn Sie das Spiel oder was auch immer Sie benutzen. Oder der Soldat seine Waffenmaschinen nicht abgeschaltet hat. Aber real und wirklich ist davon dann nichts. Das entsteht erst, wenn wir interagieren. Und das bedeutet, man kann die Definition von eben noch einmal ergänzen. Eine virtuelle Realität ist eine mittels digitaler Medien konstruierte Wirklichkeit, die nur im Vollzug unserer Interaktion mit ihren Daten existiert und die zugleich solange wir mit den maschinell prozessierten Daten interagieren, ebenso real ist wie jede andere Form von Wirklichkeit. Also die Diskussion darüber, ob wir es als wirklich anerkennen, mehr oder weniger, macht keinen Sinn. Doch selbst wenn wir uns jetzt darauf einlassen, dass wir keine Kriterien brauchen, um eine Form der Realität als wirklicher als eine andere auszuzeichnen, irgendeine Form von Kriterien zur Bestimmung der Differenz wäre schon schön, wenn wir die hätten. Denn ohne eine solche Differenz wiederum bleibt auch die Besonderheit von virtueller Realität verdeckt und ihr Verhältnis zur nicht-digitalen Wirklichkeit verborgen. Denn natürlich ist es nicht einfach alles dasselbe. Um diese Differenz zu beschreiben nun, möchte ich im letzten Teil jetzt die Optik meiner Untersuchung ein wenig verschieben und den Blick auf die Frage lenken, auf welche Art und Weise wir die digitalen Wirklichkeiten virtueller Welten denn erfahren. Und der erste Befund wäre dann natürlich, das kommt drauf an, denn unsere Erfahrungen von virtueller Realität hängen natürlich wiederum ganz stark davon ab, welche Form von Technik wir benutzen, zum Beispiel das Telefon oder das Headset. In jedem Fall aber haben wir es mit einer prinzipiell sinnlich fundierten Erfahrung zu tun. Und weil das so ist und sinnlich fundierte Erfahrungen auch zugleich immer leibliche Erfahrungen sind. Die spezifische Art und Weise der sinnlichen Erfahrung virtueller Welten stellt nun eine unseren Alltagserfahrungen ja tatsächlich gewissermaßen verrückte Art und Weise der Wirklichkeitserfahrung dar. Also das ist so ein recht avanciertes Maschinchen, da können Sie sich drauflegen und anschnallen lassen und das simuliert, das bewegt Ihren Körper, der Bildschirm ist darauf eingestellt und damit können Sie fliegen. Sie haben das Gefühl, Sie fliegen. Sie fliegen natürlich nicht, aber Sie haben das Gefühl. Sie können Stimmen über tausende Kilometer Entfernung hinweg hören, Sie betreten Räume jenseits jeder physikalischer Plausibilität. Sie können in fremde Identitäten schlüpfen. Der Fantasie sind hier allein technische Grenzen gesetzt und ich glaube, da haben wir noch viel zu tun, um die auszuschöpfen. Virtuelle Welten ermöglichen uns für die Dauer unseres Aufenthalts sinnliche Erfahrungen innerhalb von sozial und technisch gesetzten Grenzen mit den gewohnten Parametern vom Raum zu spielen, uns in Experimente von Selbst-, Fremd- und Weltwahrnehmung als uns selbst, als ein anderer zu inszenieren. Als Medien, die es erlauben, sich der Welt aus neuen und ungewohnten Perspektiven zu nähern, sind virtuelle Realitäten gekennzeichnet durch die Generierung von Räumen vielfältiger Kommunikations-, Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, die durch eine spezifische Differenz der Wahrnehmungssituation von nicht virtuellen Wirklichkeiten unterschieden sind. Und weil es um diese Wahrnehmungsdifferenz geht, glaube ich, ist das Adjektiv, was man da benutzen sollte, das einer ästhetischen Differenz vom Aesthesis der Wahrnehmung. Die virtuelle Realität unterscheidet sich durch eine ästhetische Differenz von nicht virtueller Realität. Wir betreten mit dem virtuellen Raum, und das ist als Konsequenz des Eigensinns des Virtuellen die Pointe der Differenz von Virtualität und Simulation. Wir betreten mit dem virtuellen Raum eine Welt, deren Koordinaten sich in vielen Fällen eben überhaupt nicht sinnvoll auf Referenzobjekte in der nicht virtuellen Realität übertragen lassen. Und das ist gut so. Im utopischen Fall einer voll entwickelten virtuellen Realität könnte tatsächlich der vollzugsorientierte Selbstbezug unserer Wahrnehmung im Virtuellen dann zum alleinigen Weltbezug werden. Und dann wären wir in der Situation von Descartes, der sich die Frage stellt, ist es nicht ein böser Demiurg, der das alles erschaffen hat? Wie komme ich dahin, rauszukriegen, dass das nicht so ist? Und die Antwort, ich denke also bin, würde dann nicht reichen. Nur in diesem utopischen Fall drohte mit dem Schritt in virtuelle Realität der Verlust des Bezugs zu Nicht-Digitalen. Das ist Matrix. weil jedoch das Phänomen einer voll entwickelten virtuellen Realität zumindest auf absehbare Zeit Science-Fiction-Fantasie bleiben wird. Ich sage auf absehbare Zeit, weil die Hybris habe ich nicht zu sagen, das können wir nie. Ist es gerade die Differenz von virtueller und nicht virtueller Welt, deren Bewusstsein uns die pragmatische Nutzung, die Ausnutzung der Wahrnehmungs-, Erfahrungs- und Kommunikationsmöglichkeiten, die sich dort öffnen, überhaupt erst gestattet. Eine Nutzung, die Formen des ästhetischen Verstehens und des nicht-ästhetischen dann beides meint. Also im ästhetischen Raum können wir ästhetische Erfahrungen machen. Das Gamen hat bestimmt da einen hohen Anteil dran, aber wir können auch viele nicht-ästhetische Erfahrungen machen. Wir können ja auch den Raum nutzen, um soziale Interaktion zu sozial zu interagieren, ohne dass wir das als ästhetisch nur ausschließlich meinen sollten. Wir können in der virtuellen Welt eine ganze Menge tun. Virtuelle Kunst können wir uns angucken, wir können aber auch Geschäfte machen. Maschinen entwickeln, Argumente austauschen, spielen, flirten, alles Mögliche. Die Differenz von virtueller und nicht virtueller Realität, die uns die Besonderheit des Virtuellen erst erschließt, artikuliert sich im Vollzug unserer Wahrnehmung des Virtuellen, zugleich auch als die Erfahrung einer Differenz in der Selbstwahrnehmung. Solange die Erfahrung der Immersion im virtuellen Raum nämlich nicht total ist, wird die Selbstbezüglichkeit der Wahrnehmung des Virtuellen prinzipiell begleitet von einer spezifischen Form des Selbstbezugs des wahrnehmenden Subjekts, das sich nämlich als Agent innerhalb des Virtuellen zugleich als außenstehend erfahren kann. Wir können schließlich, während wir mit einem Teil oder all unseren Sinnen virtuell interagieren, immer auch den Schritt heraustreten. Wir können die mediale Interaktion für einen Moment aus der Außenperspektive reflektieren. Wir können den Computer auch einfach ausschalten. Dann ist er weg. Die Situation nun, dass wir der durch eine ästhetische Differenz von uns getrennten virtuellen, von der natürlichen Wirklichkeit getrennten virtuellen Welt ja sowohl angehören als auch nicht angehören, erinnert an die Signatur einer ziemlich prominenten ästhetischen Erfahrung, die die philosophische Tradition immer mal wieder als die Erfahrung des Erhabenen beschrieben hat. Was immer uns virtuell begegnet, das trifft halt besonders auf Games zu, wir sind ja in Sicherheit. Wir werden ja nicht abgeschossen, wenn wir Valkyrie spielen. Deswegen komme ich jetzt zurück in die analoge Welt. Am Schluss. Mit dem Floß der Medusa von Theodor Géricault von 1819. Lucrez hat im zweiten Buch seiner Schrift über die Natur der Dinge einen Schiffbruch beschrieben. Und da heißt es: Süß ist es, anderer Not bei tobendem Kampf der Winde auf hochwogigem Meer vom fernen Ufer zu schauen. Süß ist es. Er meinte aber nicht aus Schadenfreude, sondern, weiter, Lucrez, nicht als könnte man sich am Unheil anderer ergötzen, sondern dieweil man es sieht, von welcher Bedrängnis man frei ist. Die Pointe dabei ist die Tatsache, dass derjenige, bei Lucrez, der das Unglück sieht, im Sehen des Unglücks zugleich der Tatsache bewusst wird, dass es ihm gut geht. Der Philosoph Blumenberg, der diesem Schiffbruch mit Zuschauer ein ganzes Buch gewidmet hat, hat das Zuschauen als Befreiung des Menschen von der Furcht beschrieben. Wir können in Lernprozessen aus den experimentellen Interaktionen und Aktionen im virtuellen Raum immer auch herauskommen mit dem Bewusstsein, uns geht's ja gut. Wir sind ja wir. Es kann eine Bestärkung unserer Identität sein, wenn wir mit anderen Welten experimentieren. Wir können, auch wenn wir gewissermaßen, und das ja anders als der Römer am Strand, zugleich mit einem Teil unseres Selbst mit an Bord des Schiffs sind, aus der Position der letztendlichen Sicherheit die Möglichkeiten, beispielsweise digital produzierter Wirklichkeiten, genießen. Nicht obwohl, sondern gerade weil die ästhetische Erfahrung des Virtuellen unsere Sinne tatsächlich manchmal zu überwältigen scheint. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.